Ja, wir haben es gehört. Seit dem 7. Oktober ist Israel wieder ganz in den Schlagzeilen. Und wenn man das beobachtet, was jetzt alles passiert ist in dieser Zeit, dann stellen wir fest, dass die ganze Welt polarisiert ist. Wir haben Länder, die ganz dagegen sind. Ich denke so an Spanien zum Beispiel. Wir haben andere Länder, die dafür sind, unterstützen. Wir haben aber innerhalb der Länder Gruppen, die auf die Straße gehen, gegen Israel demonstrieren. Andere, die wieder dafür sind. Eigentlich ganz einmalig. Und jetzt haben wir auch das Zeugnis gehört von jemandem, der das ganz anders erlebt hat. Ganz an einem anderen Ort. Und die Frage ist, wie müssen wir das jetzt einordnen? Die Frage ist, wie können wir jetzt von der Bibel her das betrachtet richtig beurteilen? Wenn wir auf die Straße gehen, oder was ist als ein Auftrag? Wie dürfen wir das sehen? Ich möchte wieder mit drei Fragen am heutigen Morgen dem auf die Spur gehen und einfach zwei, drei Sachen dazu mitgeben. Die erste Frage ist, was meint eigentlich die Bibel mit dem Tag des Herrn? Und welche Rolle spielt denn jetzt der Tag des Herrn im Zusammenhang mit Israel? Sicherlich haben wir das schon gehört, oder? Der Tag des Herrn. Und da möchte ich zuerst fokussieren. Der Tag des Herrn ist nicht ein 24-Stunden-Tag. Das ist ein Ausdruck, den wir in der Bibel haben und der eine Zeitspanne beinhaltet. Jetzt in Israel, auch heute, der Tag fängt nicht an der Mitternacht 24.00 oder 0.00 an, sondern am Abend. Sobald eigentlich die Sonne untergegangen ist und man den ersten Stern sieht, dann fängt der Tag an. Also er fängt eigentlich mit der Nacht an. Und das ist interessant, jetzt im Zusammenhang auch mit dem Tag des Herrn. Wir lesen im Joel. Der Joel, Prophet Joel, ist einer der frühesten Propheten und im Alten Testament. Und ein zentrales Thema dort ist genau der Tag des Herrn. Und er beschreibt das so, im Joel 2, Vers 1. Stoßt in das Schofarhorn in Zion, blast Lärm auf dem heiligen Berg, dass alle Bewohner des Landes erzittern. Denn der Tag des Herrn kommt. Er ist nahe. Jetzt tut er das spezifizieren. Ein Tag der Finsternis und des Dunkels. Ein Tag des Gewölkes und des Wolkendunkels. Und wir können da mehrere Stellen anschauen im Alten Testament, wo von dem Tag des Herrn redet und von einem dunklen Tag redet, von einem Tag redet vom Gericht. Und eigentlich passt das ja zum Tagesablauf im Denken, auch, also im jüdischen Denken, auch im Denken vom Alten Testament, aber auch im Neuen Testament, wie eben der Tag anfängt. Er fängt mit der Nacht an, das heisst mit dem Dunkel. Und dann kommt der erste Tag. Dann haben wir den Tag, wo da ist, wo die Sonne aufgeht. Und so ist in dem Tag des Herrn zuerst das Gericht über die Erde. Und dann, wenn die Sonne kommt, das ist der Herr Jesus Christus, dann wird er sein Friedensreich aufrichten. Und Ende tut das Ganze mit der Auflösung von dieser Erde, wie wir sie kennen. Von dem Universum, wie wir das jetzt, das materielle Universum, wie wir es jetzt kennen. Und es heißt auch, dass der Himmel aufgelöst wird. Im 2. Petrus Kapitel 3 können das dort nachlesen. Ich möchte euch aber noch ein bisschen mit reinführen, und zwar einfach in eine grobe Struktur und Übersicht von der Offenbarung. Weil die Offenbarung, das ist ja, man kann sagen, der krönende Abschluss von der Bibel. Und in der Offenbarung, wie es der Name sagt, geht es natürlich primär um die Offenbarung von Jesus Christus. Aber es geht eben auch darum, alles, was Gott schon uns gezeigt hat, vom Alten Testament her, den ganzen Heilsplan, den er uns mitteilt hat, nachher in den Evangelien, wir denken eben an die Endzeitrede von Jesus, aber auch der Paulus in seinem Brief, 1. Korinther 15, haben wir gerade daraus auch gelesen, Auferstehungskapitel, 1. Thessalonicher 4, Entrückung, 2. Thessalonicher 2, der Antichrist, 2. Petrus 3, wo genau auch der Vers ist, dass eben am Tag des Herrn Himmel und Erde vergehen wird, mit einem grossen Feuer. Und die Offenbarung, Gott hat das am Johannes, dort auf der Insel von Patmos, wie noch das zeigt, zur Ergänzung, zur Komplettierung, damit wir das ganze Panorama haben. Es geht nicht um einzelne Details, es geht um den ganzen Rahmen. Es geht um Eckpunkte. Manchmal sind wir sehr interessiert an Details. Ja, ist jetzt das ganz genau? Aber da sagt der Herr, warte, bis es soweit ist. Wirst du ihn schon noch sehen. Aber es geht darum, dass du es einordnen kannst. Weil nur wenn wir das Ganze sehen, bis ans Ende, können wir die Situation, in der wir jetzt leben, richtig einordnen. Und können auch ruhig werden darüber. Weil wir wissen, Gott hat das alles in seinen Händen. Und das ist das Ziel am heutigen Morgen, dass einfach jeder von da darf wissen, auch wenn alles in dieser Welt drunter und drüber geht, der Herr hat es in seinen Händen. Er hat einen Masterplan, wenn man es so sagen darf. Und das wird sich erfüllen. Nun, wenn man die Offenbarung anschaut, wir haben Kapitel 2 und 3, die 7 Sendschreiben. Und ich glaube, da sind auch alle einverstanden, da geht es um die jetzige Zeit, wo wir drin sind. Aber die Zeit, wie jede Zeitspanne, kommt zu einem Ende. Und ich habe das am Donnerstag ganz kurz auch angedeutet. Ich bin fest davon überzeugt, dass der Herr Jesus seine Brut wird holen, bevor der Zorn Gottes und des Lammes über die Erde kommt. Nebst dem, dass ja Hochzeit vom Lamm, da sind wir ja dabei. Wir sind ja Brut, Christi, du gehörst dazu. Und wenn ihr in der Bibel schaut, Hochzeit vom Lamm, wenn ist die, bevor er kommt oder nachher? Bevor Jesus in sichtbarer Macht und Herrlichkeit kommt oder ist es nachher? Also wenn ihr jetzt die Hausaufgaben gemacht habt auf heute, Offenbarung 19, sehen wir am Anfang ist der Jubel im Himmel, weil die falsche Brut, Kapitel 17 und 18, gerichtet worden ist. Und jetzt ist der Raum frei für die Hochzeit vom Lamm. Und danach kommt der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit mit uns. Weil wir kommen mit Christus. Deshalb denke ich, ist am Ende von Kapitel 3, beziehungsweise zu Beginn von Kapitel 4, versteckt die Entrückung. Aber die Entrückung ist da nicht explizit drin, weil Gemeinde und Offenbarung zur Gemeinde, das ist dem Paulus geschenkt worden. Epheser Kapitel 3, können wir das nachlesen, der zeigt dir das Geheimnis, eben das, was vorher noch nicht offenbart wurde, ist ihm offenbart worden. Und dann kommt eben der Tag des Herrn. Und das ist Kapitel 6 bis Kapitel 20. Oder? Es ist immer gut, wenn man so eine grobe Struktur hat. Wenn ihr das noch schon mal, die Struktur habt in der Offenbarung, dann findet ihr schon einiges eher dort drin. Wie viele sagen, oh, das ist so ein kompliziertes Buch, da kommt man gerne nicht raus. Vielleicht noch eine Klammerbemerkung. Natürlich ist es so, wenn ich das Alte Testament nicht kenne, dann darf ich nicht mit der Offenbarung anfangen. Weil es gibt über 300 Bezüge zum Alten Testament. Also die Offenbarung hat über 300 Stellen, wo es entweder direkt oder Anspielungen hat auf Begebenheiten oder Gegenstände oder Begrifflichkeiten aus dem Alten Testament. Also deshalb zuerst als Testament gut kennen und dann ist das die Voraussetzung, dass man überhaupt die Offenbarung besser kann verstehen. Klammer wieder zu. Und Kapitel 6 bis 20 ist also jetzt genau der Tag des Herrn. Wir reden eigentlich auf dem Tag Christi. Es gibt zwei, drei Stellen, wo das so heißt. Oder eben im Alten Testament heißt es eigentlich genau der Tag Jahwes. Und Jahwe, das ist ja der Name vom Bundesgott. Das ist der einzigartige Name Gottes im Alten Testament. Im Altertum hat es viele gegeben, wo man Elohim gesagt hat, oder? Als Gott. So wie wir heute auch, wenn jemand sagt, ja, ich glaube an Gott, dann muss man sich noch nachfragen, ja, was für ein Gott genau, oder? Aber wenn im Alten Testament in dieser Zeit jemand von Jahwe geredet hat, ich glaube an Jahwe und hat Jahwe angebetet, dann ist es eindeutig der Gott von Israel gewesen. Es hat keinen anderen Gott gegeben, der Jahwe geheißen hat. Und Jahwe heisst ja letztendlich der ewig Seiende, der Ich Bin. Und so ist das der Tag des Herrn. Und das hat eben damit zu tun, mit der direkten Regierung. Im jetzigen Moment hat Gott, man kann sagen, die Regierung übergeben und er regiert indirekt. Die Regierung und die Verantwortung hat er übergeben, den Menschen, den Regierungen. Und wir sehen das eben, Daniel, ist ja gefragt worden, noch Kapitel 2 und 7, wo wir sehen, dass Gott eben die Regierungsmacht übergeben hat. Aber wenn der Tag des Herrn kommt, dann greift er wieder direkt ein und wird auch direkt regieren. Bevor er aber regieren kann mit dem Friedensreich, wo wir da sehen, und in dem Zusammenhang jetzt eben auch Israel ins Spiel kommt, muss eben das Gericht zuerst reinigend wirken. Ich sehe oben dran, grün Israel. Wir haben das angeschaut, durch den Götzendienst, durch die Ablehnung von Jesus, durch die Ablehnung vom Zeugnis vom Heiligen Geist, sind sie letztendlich in die ganze Welt zerstreut worden. Aber Gott hat mit dem Volk einen Plan, weil er eben, und das haben wir da versucht aufzuzeichnen, mit Abraham einen einseitigen Bund gemacht hat. Er hat ihm versprochen, deine Nachkommen werden das Land überkommen. Es ist also nicht nur die geistliche Erfüllung vom Segen Abrahams jetzt in uns. Wir müssen ja alle auch Kinder Abrahams. Das ist im Römer Kapitel 4, könnt ihr das nachlesen. Wir sind alle Kinder von Abraham, wie wir glauben. Weil er ist der Vater der Glaubenden. Aber das ist ein Erfüllungsaspekt. Der zweite Erfüllungsaspekt, der literale, der wörtliche, das ist da, was er versprochen hat und im Jakob bestätigt hat, als er die Himmelsleiter gesehen hat. Und das wird sich erfüllen. Und darum hat Gott alles wieder so bewegt, dass das Land Israel wieder da ist, dass sie zurückgekommen sind. Aber sie werden keinen Frieden haben, bis nicht der Friedensfürst kommt. Also alle Friedensbemühungen sind sicherlich grundsätzlich einmal zu bejahen, aber wir wissen, es wird keine Frucht tragen. Übrigens, menschlich betrachtet ist die Situation so, wenn man das anschaut, dass das gar nicht lösbar ist. Da kann man jetzt anschauen, wie man will. Je genauer, dass man anschaut, umso mehr sieht man, das ist menschlich unlösbar. Ich könnte doch die Verse noch lesen, weil ich sehe, der Tag des Herrn eben ist eingerahmt von Gericht. Wir haben also das Gericht, das beginnt, und wir reden manchmal von der Drangsalszeit. Oder wir können auch das von Daniel Kapitel 9 anschauen. Die, die da ein bisschen versiert sind, wissen, da gibt es irgendwie 70 Jahrwochen. Ihr mögt euch erinnern. Und die letzte Jahrwoche, eine Jahrwoche sind 7 Jahre, die letzte Jahrwoche ist irgendwie noch ausstehend. Weil am Schluss von diesen 70 Jahren kommt Jesus. Also kann sie noch nicht passiert sein. Also ist das noch zukünftig. Und die letzte Jahrwoche, zu Beginn wird das Volk eben einen Bund machen. Aber nicht mit Gott, sondern mit dem Fürst von dem Volk, wo eben genau Jerusalem zerstört hat im Jahr 70. Also von dem wieder auftauchenden Römischen Reich, also mit dem Antichrist. Und diese 7 Jahre, beziehungsweise dann die zweite Hälfte, das wird die schwierigste Zeit sein, die dunkelste Zeit. Und das ist die Zeit, die wir hier sehen, bevor Jesus wiederkommt. Und dann haben wir das Friedensreich. Wir nennen das oft Millennium von den 1000 Jahren. Übrigens, dass das 1000 Jahre sind, das sagt uns nur der Johannes, Offenbare Kapitel 20, aber dort gab es mehrfach. Im Alten Testament ist es eben so, dass der Zeithorizont wie verschwommen ist. Ich komme nachher nochmal darauf zurück. 2. Petrus Kapitel 3, Vers 8. Dieses eine aber sollte nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Es muss uns irgendwie bewusst sein, dass natürlich Gott Raum und Zeit erschaffen hat. Er steht über dem Ganzen. Und deshalb sieht er eben auch das Ende. Obwohl es für uns noch gerne da ist. Das übersteigt natürlich unsere Vorstellungsmöglichkeiten, aber die Wissenschaft hat das ja auch nachweisen mit der Einsteinsche Relativitätstheorie, dass da, wo das Ganze angefangen hat, mit Raum, mit den Dimensionen von dem, was wir hier beobachten können, auch Zeit angefangen hat. Und vorher es gar keine Zeit gegeben hat. Und deshalb heisst es eben, für ihn ist das wirklich eben ein Tag wie 1000 Jahre. Und dann sagt er, der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße hat. Manchmal denken wir, ja, wieso ist der Herr nicht schon da? Oder nicht schon lange gekommen? Und dann heisst es da, nein, es ist nicht so, dass er das verzögert, sondern er möchte, dass alle zum Glauben kommen. Und dann aber sagt er, es wird aber der Tag des Herrn kommen. Wie ein Dieb in der Nacht. Der Tag des Herrn wird kommen. Und wenn ihr auch lest im 1. Thessalonicher 4, wo es ja am Schluss um die Entrückung geht, ist Kapitel 5 ja unmittelbar eigentlich die Fortsetzung und sagt, über die Zeiten muss ich euch ja nicht aufklären. Der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Genau so. Wenn sie von Frieden redet, dann wird es Unheil über sie kommen. Und das ist ja auch noch interessant. Es wird ja viel von Frieden geredet. Viele Friedensbemühungen. Es gibt sogar eine Person, einen fast Namensvetter, der meint, er könne den Frieden machen. Aber das wird er auch nicht können machen. Und wenn sie eben von Frieden reden, ganz plötzlich passiert es. Dann fängt der Tag des Herrn an. Also, was für uns klar ist, wir wissen nicht wann. Denn wenn es der Herr für richtig beachtet. Und wenn irgendjemand kommt und anfängt, irgendein Datum auszurechnen und zu sagen, dann wird es sein. Oder vielleicht sogar im Zusammenhang mit dem Fest der Trompete bei den Juden. Oder es ist ja das Bild auf den Drücken, dann wird es passieren. Vergesst es. Das ist ganz sicher falsch. Jesus hat es klargestellt, wir wissen es nicht. Das ist ganz wichtig. Der Moment, wo der Übergang ist, das weiß nur Gott. Aber er wird unerwartet kommen, ganz plötzlich. Das wird also nicht wie ein Prozess sein, wo wir auf einmal alle merken, einmal jetzt ist es so. Was wir sehen, sind Zeichen von der Zeit. Wir sehen wie eine Vorbereitung. Also wir gewissen sind dürfen wir wissen, es ist sicher nicht mehr so weit weg. Aber wir würden es hüten, irgendein Datum zu nennen. Und wir arbeiten, wir bauen die Gemeinde, wir gehen die Ausbildungen, wie wenn es noch länger würde gehen. Damit, wenn der Herr kommt, er uns alle antrifft beim Arbeiten für ihn. Das ist ganz wichtig. All das, was wir jetzt sehen, sollte uns motivieren, für ihn da zu sein und unser Leben einzusetzen. Und dann, wenn es kommt, sagen wir, wow, jetzt ist es da, jetzt ist es soweit. Und das wird auf einmal, ganz plötzlich, wird das sein. Für Israel heisst das eben, dass sie genau in das Gericht hineinkommen. Ich komme nachher nochmal dann darauf zurück. Als Nation. Und dann gibt es aber die Wiederherstellung. Auch da werden wir sehen. Und sie werden im Zentrum sein von der Macht in diesem Friedensreich. Was mir noch wichtig scheint jetzt in dieser Übersicht, Offenbarung 21 und 22, kann man ganz gut unterscheiden, weil dann sind wir in der Ewigkeit. Also wenn ihr noch schon mal die drei Teile jetzt kennt, oder? Kapitel 1 ist natürlich der Auftakt, dann nachher haben wir schon die grobe Einteilung und könnt schon ein bisschen Orientierung finden in den Text. Die Ewigkeit unterscheidet sich ganz klar. 1. Korinther 15, 24. Danach, es geht dort um die Auferstehungs- und die Auferstehungsordnung, da haben wir jetzt nicht die Zeit, um das im Detail anzuschauen. Danach das Ende, wenn er, und er bezieht sich auf Jesus Christus, das Reich Gottes dem Vater übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Im tausendjährigen Reich wird Jesus Christus mit einem eisernen Zepter regieren. Gerechtigkeit wird herrschen. Nicht wie jetzt, oder? Jetzt ist sehr viel Ungerechtigkeit da. Vieles wird nicht gesühnt. Aber dann wird Gerechtigkeit herrschen. In der Ewigkeit wie Gerechtigkeit in den Herzen wohnen, dann braucht es gar kein Herrschen mehr. Stellt euch vor, die ganze Schweiz, alle sind auf einmal gerecht, von Herzen gut. Niemand mehr will jemand anderem etwas stellen. Ja, wir brauchen kein Gericht mehr, wir brauchen keine Polizei mehr. Wenn die anderen Länder mitmachen, brauchen wir nicht einmal mehr Armee. Verstehen wir, wenn wir uns das anfangen zu vorstellen, also gewisse Berufe wird es in der Ewigkeit nicht mehr geben. Ich möchte jetzt ein paar Details kurz fokussieren. Also das erste, eigentlich das Gericht. Und zwar mit der Frage, eben, worin besteht denn jetzt die Trübsal Jakobs? Und was ist das Ziel von Gottes Heilsplan in dem? Ich lese da im Jeremia, Kapitel 30. Das aber sind die Worte, die der Herr zu Israel und Juda gesprochen hat. Wehe, denn groß ist dieser Tag. Und auch er spricht jetzt wieder vom Tag des Herrn, Tag Jahwes. Keiner ist ihm gleich und eine Zeit der Drangsal ist es für Jakob. Aber er wird aus ihr errettet werden. Sie werden dem Herrn, ihren Gott, dienen und ihren König David, den ich ihnen erwecken will. Wir haben es vorher gehört, Israel, die Juden, von Leid geprüft. Die schlechte Botschaft ist, das wird sich noch intensivieren. Es wird noch ganz schlimm werden für sie. Die gute Botschaft ist, Gott hat das Ziel mit dem. Und zwar sehen wir das Ziel im Sacharja. Sacharja, das ist ein Prophet, der nach dem babylonischen Exil geschrieben hat, also einer der letzten. Nachher haben wir noch den Malachi, also Haggai und Sacharja, die sind miteinander der gleichen Zeit gewesen. Das war die Zeit, in der sie den zweiten Tempel wieder aufgebaut haben. Und in dieser Zeit hat Gott die Botschaft gegeben, die weit für die Zukunft war. Sacharja Kapitel 13. Und es soll geschehen, spricht der Herr, dass im ganzen Land 2/3 ausgerottet werden und umkommen. Das ist jetzt aber gerade nicht eine gute Botschaft, oder? Also 2/3. 1/3 aber soll darin übrig bleiben. Dieses letzte Drittel will ich ins Feuer bringen. Es läutern, wie man Silber läutert. Ich will es prüfen, wie man Gold prüft. Es wird meinen Namen anrufen und ich will ihm antworten. Ich will sagen, das ist mein Volk. Und es wird sagen, der Herr ist mein Gott. Er nimmt das Bild, das wir im Alten Testament haben und wir kennen da, vielleicht nicht gerade, indem wir es direkt gemacht haben, aber wenn wir Edelmetall möchten, oder wenn wir das irgendwo in der Mine gerade graben, dann kann ich das nicht einfach gerade nehmen oder, und ausstellen bei der, als Schmuck, sondern das ist zuerst einmal ein Prozess, dass man die Schlacke mit Feuer muss wegbringen, also beziehungsweise mit Feuer dort man eigentlich das Metall rausschmelzen. Und das ist ja nicht gerade ein angenehmer Prozess. Und das ist genau das Bild. Das heisst, dass Israel, vielleicht ist es die Generation, die jetzt aufwächst, ist möglich. Wir wissen nicht, ob Gott noch mal länger Geduld hat. Vielleicht aber ist es die Zeit. Dass Israel, wo eben jetzt noch nicht an Jesus glaubt, das muss in das Feuer hineinkommen. Weil ich habe am Donnerstag auch gesagt, die von Israel, die glauben, die gehören zur Gemeinde, die gehören zu uns. Die haben ganz eine andere Bestimmung. Dieser Bestimmung und dieser Bürgerrecht ist das himmlische Jerusalem. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Also meine Adresse in Zukunft übrigens, Neues Jerusalem. Die Straße weiss ich noch nicht, aber... Und ich hoffe, irgendjemand ist dann gerade Nachbar, oder? Also, und das gilt für alle Juden, wenn man es jetzt von der Ethnie her bespricht, oder eben die jetzt in Israel wohnen, die Israeli, die an Jesus glauben. Aber die jetzt in die Drangsal Jakobs hineinkommen, da wird Gott den Druck so gross machen, und zwar wird der Druck genau durch den Antichrist kommen, der ja sich in den Tempel setzt und sagt, ich bin Gott, ich muss mich arbeiten. Wie nochmal der Tempel, bin ich fest davon überzeugt, der wird gebaut werden. Das wird wahrscheinlich ein Teil sein von diesem Vertrag, weil in der letzten Jahrwoche von Daniel 9 wird klar gesagt, dass eben genau Opfer aufhören werden, in der Mitte, also nach 3,5 Jahren. Das ist genau dann, wenn er sich manifestiert als derjenige, wo man arbeiten muss. Und dann wird es wahrscheinlich einige dämmern, dass sie wahrscheinlich am Falschen aufgesetzt sind. Und das ist der Drittel. Ob das jetzt mathematisch ein Drittel ist oder nicht, das lassen wir einfach offen. Ich glaube, das ist gerne so zentral wichtig.
Ich bin immer davon überzeugt, letztendlich in jeder Zeit, Heilszeit, ist es immer der Mensch in seinem Herzen, der ein Ja hat für Gott. Es gibt nie automatische Bekehrungen. Darum, wir können auch nicht einfach für jemanden beten und dann wird er sich automatisch bekehren. So wie ein Automat, oder? Ja, wenn ich genau diese Technik einsetze, dann wird er sich bekehren. Nein, es ist so, Gott hat uns erschaffen als moralisches Wesen in seinem Bild. Er erleuchtet durch seinen Heiligen Geist, er wirkt im Herzen, aber letztendlich die Entscheidung ist bei dir. Und das wird auch da der Fall sein. Die Entscheidung von jedem Einzelnen, jawohl, ich will den Messias, den wir verworfen haben, jetzt alle als mein Messias, das ist ein Herzensentscheid. Es wird niemand im Himmel sein, niemand gerettet sein, der automatisch irgendwie gerettet worden ist. Das wären wir nämlich Marionetten oder Roboter. Das sind wir aber eben nicht. Und das macht Gott gross. Und er sieht das, hat das in seiner Schau schon gesehen, es werden dort die Menschen eben genau ein Ja haben. Und die wird Gott auch bewahren. Ich komme noch zur letzten Frage. Wie erfüllt sich das jetzt noch im Detail? Und zwar im Zusammenhang mit dem kommenden Friedensreich. Die Offenbarung hat eben im Kapitel 19 die wunderbare Beschreibung vom Kommen von Jesus Christus. Und er hat das in der Endzeitrede auch ganz klar gesagt. Alle werden ihn sehen, wenn er wiederkommt. In Macht und Herrlichkeit. Jesus ist es im Ersten gekommen. Man kann sagen, wir hätten ihn gerne nicht bemerkt. Aber bis im Zweiten gekommen, wenn er wiederkommt, da werdet ihn alle sehen. Da sah ich, dass der Himmel geöffnet war und ich sah ein weißes Pferd und der darauf saß, heißt der Treue und Wahrhaftige. Er richtet und kämpft voller Gerechtigkeit. Auf seinem Gewand und auf seinem Schenkel steht der Name geschrieben, König der Könige, Herr der Herren. Wenn er sichtbar wiederkommt, dann wird der Völker in diesem Moment richten. Das ist noch nicht das Einzelgericht, sondern Völker. Und dann wird es sein Friedensreich aufrichten. Und in diesem Friedensreich, das ist zentral, denn wird vieles eben wiederhergestellt werden und Israel wird dann im Zentrum sein. Dann wird sie ihre glorreiche Zukunft haben. Ich möchte noch einen nächsten Vers anschauen, und zwar Jesaja Kapitel 2, Vers 2, wo übrigens parallel ist mit Micha Kapitel 4. Eben, wir rätseln ein bisschen, wer hat die zwei mal abgeschrieben, oder? Aber die sind fast gleich, mit kleinen Unterschied. Es werden Tage kommen, und da ist genau die Vision jetzt, wenn Jesus wiederkommt, das Frieden sich aufrichtet, dann heißt es, da steht der Berg mit dem Haus des Herrn felsenfest. Und da bezieht er sich natürlich auf den Zion, Zions Berg, dort, wo eben der Tempel ist. Und Hesekiel Kapitel 40 und folgende beschreibt ja uns einen Tempel, der noch nie gebaut worden ist. Ein Tempel, der wahrscheinlich eben genau der Tempel ist, der während dieser Zeit da sein wird. Es ist der höchste Berg und überragt alle Hügel, dann werden alle Völker zu ihm strömen. Viele Völker machen sich auf den Weg und sagen, auf, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus, in dem der Gott Jakobs wohnt. Er soll uns seine Wege lehren, dann können wir seinen Pfaden folgen. Das heißt also, das Zentrum wird sie in Israel, in Jerusalem. Das wird die Welthauptstadt sein. Alle Völker werden dort hingehen und werden Jesus Christus anbeten, werden ihm huldigen als der König über alles. Was für Aspekte müssen wir da sehen? das erste habe ich bereits gesagt, eben das Weltzentrum, Israel, Jerusalem, der Tempel, der erwähnt wird, und Jesus als der König der Könige, der regieren wird. Es gibt auch eine Neuanordnung der Stämme. Das ist ganz interessant, oder? Das ist im Hesekiel auch ganz am Schluss dargelegt. Sie werden dann genügend Land haben, um sich dann zu vermehren. Der zweite Punkt ist, auch das steht dort im Jesaja 2, Weltfriede. Und den Frieden suchen ja alle. Die UNO möchte ja Frieden schaffen. Und interessant ist ja, dass genau die Statue, wo ein Teil vom Vers übernommen worden ist, dass nämlich eben Schwerter in Pflugscharen umgeformt werden, von der damaligen Sowjetunion, der UNO, geschenkt worden ist. In der Meinung eben, wir können jetzt den Frieden machen. Wir wissen, die Sowjetunion ist da gar nicht dazu geeignet gewesen. Aber alle Bemühungen, in dieser Welt Frieden zu machen, wird letztendlich scheitern. Das heisst nicht, dass wir nicht Friedensstifter sein sollen, verstehe mich nicht falsch. Aber wir wissen letztendlich, können wir es nicht machen. Es wird erst Frieden geben, wenn der Friedensfürst kommt. Und der dritte Punkt, den ich da noch fokussieren möchte, Flora und Fauna. Also letztendlich die ganze Natur. Auch da ist ja ein Top-Thema, oder? CO2, Stichwort. Wir merken einfach, irgendetwas stimmt nicht, oder? Wir zerstören immer mehr von unserer Umwelt. Tierarten sterben aus und so weiter. Und wenn wir genau anschauen, wenn wir sagen, ja, auch unter den Tieren ist es nicht immer so toll, oder? Es gibt Raubtiere, andere jagen. Viele sagen, ja, das ist ganz natürlich. Aber es ist eben nicht natürlich. Von Anfang an war es nicht so. Gott hat das nicht so erschaffen. Das ist erst ab 1. Mose 3 so. Erst seitdem ist der Löwe ein Raubtier. Und Jesaja sagt uns, dass der Löwe wieder was frisst nachher. Stroh. Habt ihr euch das mal überlegt? Auf einmal können wir tatsächlich kuscheln mit einem so einem, also eigentlich würden wir ja gerne mit einem so einem, aber eben, es ist nicht ganz empfehlenswert. Aber dann wird das der Fall sein. Auch nicht beim die Fruchtbarkeit, alles wird wachsen. Also, ich weiß nicht, irgendwie viel Glück habe ich mich eben nicht mit meinen Fruchtbäumen. Irgendwie, irgendwas mache ich, glaube falsch. Aber dann wird es sein, dass alles einfach wächst. Wunderbar. Ich würde es zusammenfassen, weil die Zeit läuft ein bisschen davon, gell? Alle die jetzt zum Glauben kommen, gleich welche Ethnie, gehören zur Gemeinde. Wenn Jesus seine Gemeinde holt, seine Brut, gehören die alle zur Brut. Und werden beim Hochzeit vom Lamm dort sein. Nämlich, wenn die Hochzeit vom Lamm ist, wird niemand fehlen von dieser Brut. Wird nicht nur ein Teil der Brut auf der Erde sein. Dann müssen alle dort sein. Bevor Jesus eben kommt, die Macht und Herrlichkeit, wird die dunkle Zeit kommen. Und mit einem gewissen Sinn, wenn wir offene Augen haben, sehen wir die Wolken bereits auftauchen. Ein Merkmal wird ja sein, dass eben der Antichrist absolut regieren wird und kontrollieren wird und niemand mehr kaufen und verkaufen kann, ohne dass man ihn arbeitet. Und alle Bestrebungen, die wir heute sehen, und die meisten wissen, ich bin ja auch noch Informatiker, nicht nur Theologe, sehen wir, dass alles darauf hingeht. digitales Geld, letztendlich alles kontrolliert. Und wenn du im Staat nicht mehr genehm bist, dann können sie den Schalter abtun und du kannst gar nichts mehr machen. Du hast kein Vermögen mehr, kannst nicht mehr kaufen und kaufen. Also in die Richtung, und wir sind schon sehr nahe daran. Also wir sehen vieles, wie es sich erfüllt, wo man wahrscheinlich vor 100 Jahren noch gerne sich hätte vorstellen können. Gott lässt die ganz schwierige Zeit zu, um aus dem irdischen Volk, das er wieder zurückgeführt hat und jetzt als Nation da ist und sehr viel Ungerechtigkeit muss erleiden, weil sie eben Christus abgelehnt haben und die Mehrheit immer noch ablehnen. Und in dem Sinne wird aber der Überrest wie rausgeschmolzen. Wenn man Silber und Gold durchs Feuer rausschmilzt, wird das passieren. Und mit dem Überrest, der wird der Herr seine Hand über sie halten und wenn er wiederkommt, wird er mit ihnen das irdische Israel starten. Wir werden mit Christus kommen und mitregieren. Das ist für uns unsere Zukunft. Aber Gott wird alles das, was er im irdischen Israel versprochen hat, im Alten Testament, beginnend bei Abraham, über alle Propheten und nochmal die Jesaja, hat die meisten Details gegeben. Das wird sich alles erfüllen in dem tausendjährigen Reich, in dem Friedensreich. Aber das Reich ist begrenzt, wie es noch nicht zu Ende ist. Der Tod gibt es immer noch dort. Darum sagt ja Jesaja, oder 65, wenn jemand das 100-Jährige stirbt, gilt er als ein Verfluchter. Also heisst das, das betrifft doch nicht die Ewigkeit. Und auch diese Zeit wird wieder mit einem Gericht enden. Eben die, die jetzt die Hausaufgaben gemacht haben, wissen das. Offenbarung 20. Und dann wird es individuell Gericht sein, von jedem Einzelnen, der eben nicht geglaubt hat. Und dann wird die Ewigkeit kommen. Die Ewigkeit, dort gibt es keinen Tod mehr. Dort wohnt dann wirklich Gerechtigkeit in uns. Ich habe drei Fragen, die ich denke, könnt ihr vielleicht mitnehmen. Entschuldigung, ich habe da etwas nicht richtig angeführt. Übrigens kann man die Folie nachher, ich kann das vielleicht auch dir noch schicken, für die, die Interesse haben. Ich habe noch drei Fragen noch und dass wir einfach darüber noch nachdenken können, vielleicht etwas auch mitnehmen. Eben sollte jemand noch da sein, der sein Herz noch nicht übergeben hat, am Herrn, dann denke ich genau heute Morgen, den Moment. Und ja, dass man es circa eine Minute jetzt auch in Zeit nehmen und das überdenken.